24. Kapitel. Cattivi Presagi. Schlechte Omen. Mit üblen Gedanken mahnte ich zur Eile. Die Sonne ging auf und die Zeit war, das wurde ich nicht müde zu erwähnen, nicht auf unserer Seite. Wir bauten unser Lager ab und bereiteten uns auf den Weg vor. Die entwaffnete und mit vor dem Körper gefesselten Händen gesicherte Mörderin begleitete uns nun. Der erste Teil unserer Tagesreise bestand aus dem Erklimmen der Bergflanke, an der wir auch gerastet hatten. Während unseres Weges sprachen wir über die Pläne der Hexe und versuchten uns ein Bild von dem zu machen, was uns erwartete. Von Hester erfuhren wir, dass die beiden anderen Malefikanten im Turm der Hexe waren und sie allein nach uns Ausschau gehalten hatte. Außerdem verriet sie uns, dass Serra Sintelfink besessen von einem eigenen Königreich war und eine Armee aufbauen wolle. Um was genau es sich handelte, wollte oder konnte uns die Verbrecherin nicht sagen. Sehr wohl bekam ich jedoch heraus, dass die Hexe Sintelfink von der Koschbasaltkiste wusste und auch ihren genauen Aufenthaltsort gekannt hatte. Viel mehr konnten wir jedoch nicht herausbekommen. Im Laufe des Vormittags erreichten wir den Felsgrat, den es zu überwinden galt. Der Lohn unserer Mühen war ein außerordentlicher Blick über die südlichen Ausläufer des Gebirges. Beeindruckend und doch angsteinflößend war der Horizont doch übersät von Bergen und nichts als Bergen. Vor uns lag weit unterhalb des Gipfels, auf dem wir uns nun befanden, ein weiteres Tal mit einem Bergsee. Außerdem waren hier und da Klüfte zu sehen, in die das Licht der Praios-Scheibe nicht vordringen konnte, so tief wirkten sie von hier oben. Doch unser Ziel, der Turm, war noch nicht zu sehen. Dieser lag in einem Tal, und wir konnten ihn von unserer Position aus noch nicht erblicken, so viel ließ Hester uns auf Faruks Nachfrage hin wissen. Also steuerten wir auf den Bergsee zu, der gut 2 bis 3 Wegstunden von uns entfernt lag. Wir passierten Geröllhalden und kleinere Gebirgswiesen auf dem Weg nach unten. Faruk begab sich für einige Zeit zu unserer unerwarteten Begleiterin und sprach mit ihr. Ich selbst hatte auch einige Dinge, die ich mit dem Aranier besprechen wollte, doch dies mochte ich nicht in Anwesenheit einer anderen Person tun, schon gar nicht in der einer Mörderin. Im Laufe dieses Praios-Laufes bekam ich jedoch tatsächlich die Chance, Faruk unter 4 Augen anzusprechen. Ich versuchte zu Beginn ungezwungen über das Erlebte zu sprechen und thematisierte den Eid, den Hester geleistet hatte. Es war nicht so, dass ich die Menschenkenntnis meines Freundes in Frage stellen wollte, doch dieser Mörderin einen Vorschuss an Vertrauen zu geben, das konnten wir uns in unserer Situation eigentlich nicht leisten. Der Aranier gab mir zu verstehen, dass der Wille der Zwölfe stärker ist als der pure Glaube. Er wollte mir damit sagen, dass, egal ob Hester ihren Eid mit ehrlichen Worten gesprochen oder uns etwas vorgespielt hatte, so waren es doch die Götter, die das letzte Wort haben würden. Er glaubte fest daran, und in seiner Stimme lag eine Ruhe und Gewissenhaftigkeit, sodass ich seiner Einschätzung vertraute. Anschließend lenkte ich das Gespräch auf die seltsame Lampe, mit der uns Faruk am frühen Morgen die Sicht erleichtert hatte. Der Schein dieses Lichtes war doch sehr eigenartig gewesen. Mein Freund wollte nicht so recht auf meine Frage eingehen und meinte, dass dieses Thema eines für ein warmes Feuer in einer gemütlichen Schenke sei. Doch er erinnerte mich an unser Abenteuer am Feenteich. Dort erwähnte er, dass er in der Lage sei, für Mondlicht zu sorgen. Mithilfe eines Familienerbstückes. Es folgte ein kurzer Moment der Stille, in dem ich die passenden Worte suchte für das, was ich meinem Freund nahelegen wollte. Ich warnte davor, dass zu viele unausgesprochene Geheimnisse und offensichtliche Seltsamkeiten den Zusammenhalt unserer Gruppe gefährden könnten. Besonders in Augenblicken wie diesen, in denen wir größere Ziele verfolgten und Eile geboten war. Uneinigkeit war ein Luxus, den wir uns nicht leisten konnten. Auch betonte ich, dass es mir als Forscher schwerfalle, plötzlich Auftauchendes wie diese Lampe einfach so hinzunehmen. Von meinen abergläubischen und skeptischen Gefährten einmal ganz abzusehen. Faruk wirkte nachdenklich und stellte mir die Frage, ob ich ihm vertrauen würde. Zu meiner eigenen Überraschung musste ich einige Wimpernschläge darüber nachdenken, kam jedoch zu dem Schluss, dass mich der Aranier noch kein einziges Mal verraten oder im Stich gelassen hatte. Ich vertraute ihm. Er wiederum sprach nun mir sein Vertrauen aus und deutete an, dass er sich aufgrund seiner Vergangenheit, Kindheit und Berufung besonders sorgsam anderen gegenüber öffne und anvertraue. Mir war es nicht vergönnt, seine Kindheit und das Leben in Barburin nachzuvollziehen. Wir haben völlig verschiedene Leben gelebt und trotz dieser Unterschiede führten uns die Geschicke des Herrn des Horizontes, die Weisheit der Allwissenden und der Wille des Unberechenbaren zusammen. Dies traf nicht nur auf Faruk und mich zu. Ich respektierte Faruks Vorsicht und mein undurchsichtiger Freund verstand, worauf es mir ankam. Mochte sein kommendes Geständnis sein letztes sein. Am Bergsee angekommen, füllten wir unsere schwindenden Wasservorräte auf. Trogerik gab sich alle Mühe, frisches Fleisch über das Feuer zu bringen, doch seine Fähigkeiten waren in dieser schroffen Natur wie die eines Seefahrers in der Wüste. Erneut, einige Zeit später, begann sich die Vegetation zu wandeln. Unseren Weg säumten nun wieder vermehrt Bäume und Strauchwerk, auch wenn diese sehr schief und verkrüppelt anmuteten. Mit einem Male schreckte Faruk auf. Er war auf etwas Seltsames getreten. Sein starrer Blick auf das Etwas ließ nichts Gutes verheißen, und so machten wir uns alle ein Bild von der Situation. Trogerik, der als einer der Ersten erblickte, was dort leblos auf felsigem Untergrund lag, wurde bleich und sprach mit schreckerfüllter Stimme. Der Aranier war, in Gedanken versunken, auf einen der sagenumwobenen Walpodinger getreten. Eines der Wesen, die wir bereits vom Turm der Serra von Atal kannten. Notiz: Da ich von der Serra wusste, dass diese kleinen Wesen womöglich Schöpfungen des Algorton sind, also Chimärenwesen, konnte dies ein Hinweis darauf sein, dass wir seinem Turm bereits sehr nahe waren. Der Jäger war außer sich. Diese Kreaturen sollten, laut Aussage einiger Bewohner des Kosch, Glücksbringer sein. Eines von ihnen getötet zu haben, dessen war Trogerik sich sehr sicher, würde Unheil und Pech über uns alle bringen. Faruk war dies deutlich unangenehm. Sein Vorschlag, das Wesen als Braten zu verspeisen, stieß dem Andergaster noch mehr auf. Als der Aranier das Tier am kleinen Geweih packte und hochhob, machte er den beschwichtigenden Vorschlag, es zu begraben, um so das drohende Unheil von uns abzuwenden. Letzteres tat Faruk nun auch. Es dauerte dennoch eine Weile, bis wir den aufgebrachten Trogerik beruhigt hatten, was mir mit ruhigen Worten gelang. Dieser ereignisreiche, aufregende Tag schritt unaufhaltsam seinem Ende entgegen, und unsere Schritte brachten uns zur nächsten Bergflanke, die es zu besteigen galt. Der knorrige Bewuchs des Tals lag nun hinter uns, und das Gelände wurde zusehends unübersichtlicher. Hohe Felsen und Geröll versperrten die Sicht in viele Richtungen. Hätte Rohal uns nicht weiter geleitet, wäre ich in dieser Wildnis verzweifelt und hätte den rechten Pfad bereits lange hinter mir gelassen, auf ewig verirrt und dem Tode geweiht. Wie schrecklich! Nun zahlte sich auch, und es ist mir beinahe unangenehm, dies einzugestehen, unsere Gefangene Hester aus. Sie konnte uns den schnellsten Weg durch die Geröllwüste zeigen, während die Eule ungeachtet unserer Einschränkungen zu Fuß unterwegs zu sein, in einer geraden Linie voranflog. Der nun wieder fokussierte Trogerik war ebenfalls geschickt und vorausschauend. Er ersparte uns das ein oder andere Mal, einen Umweg gehen zu müssen. Die Flanke dieses Berges war geradezu zerklüftet. Sumos Leib war voller Narben und Wunden, durch die wir uns nun quälten. Schluchten, steile Grate, Berge von Schutt und losem Gestein. Nur die blasse Erinnerung an die erquickenden Düfte in den Parfümerien meiner geliebten Heimat oder der Gedanke an ein Bad in der purpurnen Traube, gemeinsam mit einem Schüler oder einer Schülerin der Höfe der Abendröte, sowie die Vorstellung eines Spazierganges durch den Obstgarten der Piraine, ließen meine Schritte nicht versiegen. Wir erklommen einen Felsgrat, und gefangen in meinen wundervollen Gedanken war es für mich eine große Überraschung, als Kiranos mit seltsam aufgeregt bestimmter Stimme Iskir aufforderte, vor Hester oben anzukommen. Jetzt überblickte ich die Situation, und mir wurde bewusst, was mein Freund der Zwerg erkannt hatte, der nun selbst die Zügel seines treuen Ponys losließ und der Mörderin nacheilte. Hester hatte sich an die Spitze unserer Gruppe gesetzt und begann nun, ihren Aufstieg zu beschleunigen. Kiranos erinnerte die Fliehende an ihren Schwur, doch hielt sie weder ein, noch reagierte sie auf die Rufe. Mein Freund und der Torwaler schafften es, Hester einzuholen, die gerade im Begriff war, tief Luft zu holen, um einen lauten Ruf von sich zu geben. Kiranos wollte nach ihr greifen, rutschte jedoch einige wichtige Fingerbreit bergab und erreichte Hester somit nicht mehr. Iskir griff nun nach ihr, ebenfalls vergebens. Doch brachten die Versuche meiner Gefährten die Mörderin so aus dem Gleichgewicht, dass sie ebenfalls ein wenig abrutschte, was Kiranos erneut die Möglichkeit gab, sie zu packen. Er riss sie zurück, legte eine seiner kräftigen Hände vor ihren Mund, sodass ihr Schrei, welchen sie im Begriff war, in das Tal vor uns zu entlassen, dumpf ins Nichts erstarb. Skandalös! Diese ehrlose Halsabschneiderin, diese Dalyagola, hatte ihren Eid gebrochen. Das Resultat dieses Versuches war, dass wir Hester fest verschnürten und knebelten. Um nun herauszufinden, was uns am anderen Ende des Grates erwartete, krochen Trogerik und Kiranos bis an den Rand desselben.
Trogerik und ich robbten dann vorsichtig den Hang hinauf, um am oberen Rand vorsichtig auf die andere Seite blicken zu können. Uns erwartete ein überraschender Anblick in ein tief eingeschnittenes Tal, in dem sich eine spitze Felsnadel lebt, gut 60 Dromod im Hoch und 45 im Durchmesser, bis zur Spitze sich auf 25 verjüngend. Ein Stück unterhalb der Spitze ragt eine hölzerne Konstruktion heraus, die ich für einen etwas kruden Ladekran halte. Bewacht wird dieser Turm von einem aus einigen Hütten bestehenden Lager, um dessen Feuer ich ein Dutzend Orakim zählte. Sie liegen am Ufer eines kleinen Flusses, der sich von Nordwest nach Südost durch das Tal schlängelt. Von der schieren Übermacht unserer Gegner entmutigt, kehrten wir vorsichtig zu unseren Freunden zurück und berichteten, was wir gesehen. Ratlosigkeit stand in unser aller Gesichter geschrieben, denn einer solchen Zahl an Gegnern waren wir keinesfalls gewachsen. Farouk wollte das Tal mit eigenen Augen sehen und kletterte gleichfalls hinauf, um einen Blick hinabzuwerfen. Wie Trogrik und ich zuvor verharrte er einige Augenblicke am Grat, dann aber kletterte er ohne Vorwarnung hinüber und verschwand auf der anderen Seite.